Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?
Eine Podcast-Reihe von Karin Krammel, Journalistin und Europaabgeordnete von 2004 bis 2009.
Heute zu Gast
Robert Menasse. Der österreichische Schriftsteller analysiert auf unterhaltsame Weise die Zustände und Mechanismen der EU. Unterschiedliche Interessen, Unzulänglichkeiten, stetiges Bemühen um Kompromisse. Den Protagonisten seiner Romane, die Hauptstadt und die Erweiterung, wird dabei nicht langweilig. Gilt es doch, eine Heimat zu schaffen für eine halbe Milliarde Menschen.
Robert, es gibt sehr viele Menschen, die sich politisch, die sich wirtschaftlich, die sich medial mit der EU auseinandersetzen, aber es gibt keinen oder kaum einen, ich kenne zumindest keinen anderen, der sich damit künstlerisch auseinandersetzt. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
Ja, das hat mit meinem literarischen Konzept zu tun. Ja, was will ich mit meiner Literatur? Also erstens einmal vor allem Romane schreiben, und mein Begriff oder meine Vorstellung von Roman ist, dass er seine Zeitgenossenschaft reflektiert. Und dazu muss man sich fragen, was die Zeitgenossenschaft im Grunde oder letztlich definiert. Ja, was sind die Rahmenbedingungen unseres Lebens, innerhalb derer die Menschen ihr Glück suchen und scheitern oder sich verlieben oder Karrieren machen und sterben. Und die Rahmenbedingungen ändern sich ja von Epoche zu Epoche, klarerweise. Weil sonst würde es ja genügen, einen wunderbaren Liebesroman aus dem 19. Jahrhundert zu lesen, weil verlieben tut man sich immer auf die gleiche Weise. Das tut man eben nicht. Ja? Man liebt heute anders, in Zeiten von Internet und Tinder und von den Möglichkeiten der Freizügigkeit in Europa, Niederlassungsfreiheit, Arbeitsfreiheit, ja, es gibt viel mehr transkulturelle Liebesgeschichten, nur mal Beispiel zu nennen. Ja. Und ich bin der Meinung, die Rahmenbedingungen, unter denen wir heute leben, werden in Brüssel produziert. Die werden also durch die EU produziert. Die Lebensvoraussetzungen eines Lebens auf einem großen gemeinsamen Markt, mit einer gemeinsamen Währung, mit einer gemeinsamen Verwaltung, mit gemeinsamen europäischen Gesetzen, ja, das bedeutet etwas anderes als der Versuch, innerhalb eines souveränen Nationalstaats sein Glück zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss in den Maschinenraum der Realitätsproduktion hinein und muss mir anschauen, wie das zustande kommt. Ich habe noch nicht die Idee gehabt, ich schreibe jetzt einen Roman darüber, sondern ich wollte einfach verstehen, wie kommt mein Leben zustande. Und dann war ich zunehmend fasziniert, vor allem auch davon, dass so gut wie alles anders war, als ich es mir zunächst vorgestellt habe und als ich, so viel ich weiß, von anderen Menschen, wie die es sich vorstellen, ja, die EU. Ja.
Wie hast du dir es vorgestellt und die anderen sozusagen? Was waren da die Widersprüche? Also man sagt ja manchmal über dich, von Saulus zu Paulus, stimmt das?
Das ist eine ziemlich simple Beschreibung meiner, sagen wir es, großspurigen Entwicklung. Ich war ein Kritiker der Europäischen Union und ich stehe heute auch noch zu dieser Kritik, aber habe damals, bevor ich das genauer mir angeschaut habe, falsche Schlüsse gezogen. Das war der Irrtum. Ich war der Meinung, es gibt ein demokratisches Defizit in der EU. Ja, es gibt keine wirkliche europäische gemeinsame Demokratie. Wir haben, wie gesagt, einen gemeinsamen Markt. Ja, die Waren sind gleich, die Menschen nicht. Ja, wir haben eine europäische Volksvertretung, ein europäisches Parlament, aber es hat nicht alle parlamentarischen Rechte. Es hat zum Beispiel kein Initiativrecht, was einmalig ist in einem parlamentarischen System. Ja, wir haben eine gemeinsame Verwaltung, sagen wir so, also eine Institution, die sich um die Gemeinschaftspolitik kümmert und die, wie es so schön heißt, Verträge hütet. Ja, und es soll eine gesamteuropäische Institution sein, aber die Spitzen werden von den Nationalstaaten einfach beschickt und besetzt, die Kommissare, ja. Und es weiß man nicht, ist das jetzt eigentlich ein Verein von nationalstaatlichen Interessen mit einem unheimlich langen Schwanz von Beamten oder ist es wirklich eine europäische Institution? Also ich habe diese Zwitterart des europäischen Systems für unvernünftig gehalten und vor allem die Tatsache, dass es keine richtige demokratische Legitimation gibt dafür, wie die Gesetze zustande kommen, die uns ja alle betreffen. Und da habe ich den Schluss daraus gezogen, solange es keine vernünftige europäische, gesamteuropäische Demokratie gibt, müssen wir die nationale Demokratie verteidigen. Ja, weil die nationalen Parlamente, da ist alles klar, da wählt man, die Parlamente wählen eine Regierung, ja, wählen Regierungen und so ungefähr funktioniert halt eine parlamentarische westliche Demokratie. Ja.
Und was hat dich dann überzeugt, dass es anders läuft?
Als ich mir es genau angeschaut habe, bin ich drauf gekommen auf zwei Sachen. Erstens einmal sind die nationalen Demokratien auch nicht so wirklich demokratisch im Sinne des Ideals einer Demokratie. Ja? Weil wenn zum Beispiel ein Parlament eine Regierung kontrollieren muss, aber die Regierung dem Parlament eine Mehrheit hat, ja, nur als Beispiel, ja, dann und es einen Clubzwang gibt in dem Parlament, dann ist das Showpolitik, wenn dann in dem Parlament Reden gehalten wird, weil ja vollkommen klar ist, was dann abgestimmt wird. Ja? Und umgekehrt ist mir klar geworden, dass die europäische Demokratie, die gesamteuropäische Demokratie, die Rahmenbedingungen für alle Menschen in dieser Union produzieren soll, dass die deshalb nicht funktioniert, weil die Nationalstaaten sich querlegen. Ja, weil die Mitgliedstaaten verhindern, dass das System demokratischer wird. Und das ist auch vollkommen klar. Diejenigen, die die Entscheidungshoheit in der Europäischen Union haben, sind national gewählt. Ja, es fängt an damit, dass zum Beispiel die letzte Entscheidungsinstanz ist der Europäische Rat, der Rat der nationalen Staats- und Regierungschefs. Die sind national gewählt und die wissen, wenn sie wiedergewählt werden wollen, müssen sie den Mythos verbreiten, sie haben nationale Interessen vertreten. Das ist aber gegen die europäische Idee. Ja, und dann haben wir das Europäische Parlament. Wir wählen eine europäische Volksvertretung, aber wir können nur nationale Listen wählen. Ja, wir haben eine gesamteuropäische Institution mit der Europäischen Kommission, aber die Nationalstaaten bestimmen, wer die einzelnen Ressorts führt. Das heißt, wir haben in der Europäischen Union einen Grundwiderspruch, einen unproduktiven Grundwiderspruch zwischen dem Beharren auf nationaler Souveränität auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Anspruch der Entwicklung von Gemeinschaftspolitik und Gemeinschaftsrecht. Und das Interessante ist, dass es ja immer in Wirtschaftsfragen funktioniert, ja. Also gemeinsamer Markt, das konnte gemacht werden. Da hat niemand gesagt, na, wir wollen die Oberhoheit über den nationalen Markt behalten. Gemeinsame Währung, das war zwar eine Glückssituation, das war ein Window of Opportunity, die wäre ein halbes Jahr später vorbei gewesen. Das ist auch gelungen, ist auch vernünftig, wenn ein gemeinsamer Markt braucht eine gemeinsame Währung. Aber schon eine gemeinsame Finanzpolitik konnte nicht durchgesetzt werden, weil die nationalen Finanzminister gesagt haben, na, Finanzpolitik.
Die Hoheit gebe ich nicht
her. Die Hoheit gebe ich nicht her. Und da hat man dann wieder diesen Widerspruch. Und das zieht sich durch alles durch und produziert vollkommen sinnlose Krisen. Ich gebe ein Beispiel, die griechische Haushaltskrise, ja, die Staatsverschuldung Griechenlands. Wenn man es in Ruhe drüber nachdenkt, und ich hoffe, dass jeder Hörer das wirklich nachvollziehen kann und eigentlich sofort nicken wird, wenn man bedenkt, es gibt einen gemeinsamen Markt und eine gemeinsame Währung, warum soll man dann nationalökonomisch bilanzieren, von jedem einzelnen Mitgliedstaat nationalökonomische Rechnung machen? Die Schulden, die Staatsschulden Griechenlands waren 0,3% des Bruttosozialprodukts Europas. Das ist überhaupt nichts. Ja? Aber als absolute Summe war das für einen Staat wie Griechenland natürlich sehr, sehr
eine
viel.
Erdrückende Last
eine erdrückende ja. Last. Wenn man das mit der nationalen Brille anschaut, ist der Staat bankrott. Schaut man es mit der europäischen Brille an, ist das Problem inexistent. Florida oder Kalifornien haben das tausendfache an Schulden und kein Mensch hätte jemals gesagt, die müssen aus der Dollarzone rausgeschmissen werden oder die sollen austreten aus den USA und so weiter.
Wäre also, absurd, ja.
Ja, also da sieht man erst, wie absurd das ist. Mhm. Und es kommt daher aus diesem Widerspruch, dass es wir zwar Gemeinschaftsbereiche haben, wie eben Markt und Währung, aber dann wieder so nationale Eigeninteressen, wo dann ein Herr Schäuble, ein deutscher Finanzminister, ja, durchsetzen kann, dass in Griechenland, wo den Herrn niemand gewählt hat, ja, das Sozialsystem zerschlagen wird, das Gesundheitssystem ruiniert wird, das Bildungssystem zurückgefahren wird.
Und der Hafen Piräus an die Chinesen verkauft wird.
Und da ist mir klar geworden, der Befund ist richtig, es gibt ein Demokratiedefizit. Aber die Konsequenz muss eine andere sein. Man muss für die Entwicklung einer europäischen Demokratie eintreten und nicht für die Verteidigung der nationalen Demokratie.
Darf ich dich da zitieren? Du hast nämlich 2012 geschrieben, einen wirklich sehr, sehr empfehlenswerten Essay, der europäische Landbote. Und darin schreibst du, entweder geht das Europa der Nationalstaaten unter oder es geht das Projekt der Überwindung der Nationalstaaten unter. So oder so, die EU ist unser Untergang. Jetzt haben wir in den kommenden Wahlen Europawahlen. Die Wahlbeteiligung liegt meistens unter 50%. Das letzte Mal war es 50%, erschreckend niedrig. Was ist denn deine Prognose? Eben speziell eben auch, was das betrifft. Eben geht jetzt Europa durch die Nationalstaaten langsam weiter runter oder wird die Krise überwunden werden und die Nationalstaaten gehen unter?
Es gibt Menschen, die sich seriös mit diesen Fragen beschäftigen und das diskutieren, gibt es sozusagen zwei Ansichten. Die eine ist die optimistische, die sagt, und das ist sozusagen historisch beglaubigt, immer wenn eine Krise in Europa sehr groß wurde, also seit dem Beginn des europäischen Gemeinschaftsprojekts, also seit Kohle und Stahl und so weiter, ja, immer wenn eine Krise sehr groß wurde, ist es gelungen, einen großen Schritt vorwärts zu machen bei Gefahr des sonstigen Untergangs. Und ich glaube, Jacques Delors hat es, glaube ich, gesagt, Europa entwickelt sich immer nur in Krisen weiter. Wenn keine Krise ist, wenn man glaubt, es funktioniert so, wie es ist, wird Europa verwaltet. Dann kommt eine Krise und dann entwickelt sich Europa weiter. Die heraufdämmernde Krise ist eine multiple Krise. Es ist wahrscheinlich die größte, ja, seit den 50er Jahren in Europa. Und deswegen gibt es dann doch die Hoffnung, dass das wieder passiert. Dass man bei Gefahr des sonstigen Untergangs Instrumente entwickelt, die eine vernünftige Gemeinschaftspolitik, die diese Krisen lösen kann, entwickelt, weil kein Nationalstaat alleine diese Krisen bewältigen kann. Und diese Einsicht muss kommen in dem Moment, wo wir vor dem Abgrund stehen. Ich finde diese Sehweise sehr gefährlich. Ich will nicht an einem Abgrund stehen und hoffen, dass jetzt
doch noch einmal gut geht.
Ja. Und ich bin der Meinung, man müsste verstärkt dafür werben, mit vernünftigen Argumenten, warum es notwendig ist, den Nationalismus in weiteren Schritten zu überwinden, ja, weil die Erderwärmung wird nicht an der Grenze eines Nationalstaats stehen bleiben, ja, die Finanzströme sind längst transnational, die Waren Ketten, die Lieferketten und die Aufteilung der Produktion und es gibt überhaupt nichts mehr, was innerhalb eines Nationalstaats, sogar eines großen und mächtigen wie Deutschland oder Frankreich, souverän gelöst werden kann. Es gibt nur eine Chance, das ist die europäische Gemeinschaftspolitik. Man muss versuchen, das zu vermitteln, aber dafür braucht es die entsprechenden Instrumente. Dafür braucht es ein funktionierendes Parlament mit allen parlamentarischen Rechten. Ja.
Und mutige Politiker, weil das schreibst du auch im europäischen Landbund.
Und mutige Politiker. Vor allem Politiker, die, also es gibt ja Politiker, bei denen weiß ich nicht, ob sie zynisch sind oder wirklich dumm. Ja,
was ist deine Vermutung?
Ich weiß es nicht. Ich gebe ein Beispiel. Gestern in der Zeitung, es liegt noch die Zeitung hier auf meinem Schreibtisch. Nehammer, der österreichische Kanzler, kritisiert die EU. Die EU funktioniert nicht. Und dann sagt er, wir müssen mehr Druck auf Brüssel ausüben. Wen meint er mit Brüssel? Meint er die Kommission? Meint er das Parlament? Meint er den Rat? In der entscheidenden Institution, nämlich im Europäischen Rat, hat der Nehammer Sitz und Stimme. Wenn er dort ein Veto einlegt, funktioniert nichts. Das heißt, in Wirklichkeit müsste er die Wahrheit sagen und sagen, durch meine Vetos oder durch die Vetos auch vom Herrn Orban oder von anderen funktioniert die EU nicht. Wir müssen endlich eine Einigkeit herstellen. Ja, aber er sagt, die EU funktioniert nicht, wir müssen Druck auf Brüssel ausüben, als wäre Brüssel eine fremde Macht, ja, gegen die man sich wehren muss. Aber das ist genau das, was die nationalen Wähler glauben und hören wollen. Und diese Blödheit, ja, die gehört endlich massiv beantwortet.
Bei dieser Frage, wer hat die Macht in der EU, ja, und wir schauen uns die verschiedenen Institutionen an, spielt ja natürlich einer eine Riesenrolle. Und das ist natürlich die Stimme des Volkes sozusagen. Oder das, was Spin-Doktoren glauben, das sei die Stimme des Volkes. Vox Populi, sprichst du auch an in diesem Essay. Also diese Demoskopie-Hörigkeit sozusagen, weil ich habe zum Beispiel nicht nur den Kanzler Nehammer, auch andere Kanzler beobachtet, das erste Mal ihr Auftritt als Bundeskanzler in Brüssel und dann ein paar Jahre später. Und es ist eigentlich immer das gleiche Muster, dass umso näher Wahlen rücken, umso EU-kritischer werden die Stimmen dieser Kanzler, egal von welcher Partei sie kommen, weil sie glauben, sie können fischen. Sie können von irgendwo vom nationalen Lager, von der FPÖ, ja, Wähler bekommen.
Ich weiß nicht, ob sie nicht wirklich selber dumm sind, ja. Und es nicht besser wissen, weil sie haben ja auch ihre Karrieren nur national gemacht. Sie kennen ja nichts anderes. Ja? Und bei den Wählern ist es ja reziprok. Niemand, der in Österreich, bleiben wir als Beispiel bei Österreich, niemand, der in Österreich zur Nationalratswahl geht, denkt bei seiner Wahlentscheidung mit, dass seine Stimme womöglich dazu führt, dass diese Partei, die er gewählt hat, zur stärksten Partei wird und den Kanzler stellen wird und damit auch Sitz und Stimme im Europäischen Rat haben wird. Das heißt, niemand denkt bei der Nationalratswahl daran, dass er auch eine europapolitische Entscheidung trifft. Ja, er trifft nur eine nationale Entscheidung. So. Und dann ist der gewählte oder irgendwie dann gekürte Kanzler und die gekürte Regierung der Meinung, wir müssen jetzt den Wählern das Gefühl geben, wir vertreten ihre Interessen. Was sind nationale Interessen? Was kann es sein, dass zum Beispiel jetzt für einen Österreicher super ist, gut, wunderbar, das muss jetzt national durchgesetzt werden, aber für einen Portugiesen, einen Spanier, einen Griechen nicht gut? Also entweder ist es für die Menschen gut oder es ist für niemanden gut. Nationale Interessen ist eine Fiktion geworden. Ja? Und das muss man sich einmal klar machen. Und wenn es überhaupt sowas gibt wie nationale Interessen, dann sind es die Interessen nationaler Eliten. Es sind die Menschen ja eh gegen die Eliten. Wenn man ihnen das sagen würde und sagen würde, ist er nicht vernünftiger, wir machen einen gemeinsamen Rechtszustand in Europa. Ja? Der die Menschenrechte, die Bedürfnisse, die Sehnsüchte, auch die Ansprüche auf Sicherheit und Rechtssicherheit aller Menschen in Europa bestmöglich bedient, ist es nicht gescheiter, als du wirst eine Partei, die nur nationale Eliten vertritt?
Also, es ist ja so, warum haben die Leute so oft Angst vor Europa und lassen sich einreden, quasi der Nationalstaat kann sie schützen, weil sie sehr oft glauben, dass sie ihre nationale Identität verlieren.
Was ist deine nationale Identität? Na,
meine, also überhaupt bei Österreich wird es ja absurd, meine ist so gemischt, wie man nur gemischt sein kann.
Ja, aber
also
gleichzeitig
ein Stückel Deutschland, ein Stückel Tschechien, ein Stückel Bosnien, da kommt ja alles zusammen, meine Kinder dann noch Kroatien und. Es wird ja immer aufgesplitterter innerhalb von Europa.
Ja, aber gleichzeitig, es gibt sagen wir, den Ort oder die Region, in der man aufwächst. Ich bin Wiener und habe ein Haus in Niederösterreich. Und das kenne ich von, soweit ich zurückdenken kann, und da kenne ich mich aus. Und ich weiß, dass ich als Wiener eine vollkommen andere Identität habe als ein Tiroler. Das macht ja was mit einem Menschen, wenn er dauernd auf riesige Berge schaut. Das habe ich mein ganzes Leben nie gemacht. Ja? So, jetzt kann ich Freunde haben in Tirol, aber ich kann in Tirol kein Heimatgefühl haben. Es ist mir vollkommen unmöglich. Aber ich kann Freunde haben im Alentejo, ich kann Freunde haben am Peloponnes. Ja? Das mit der nationalen Identität ist ja auch eine Fiktion. Ich finde, Heimat ist ein Menschenrecht. Nationale Identität ist eine Fiktion. Wenn man jetzt fragt, Menschen, woran erkennst du die nationale Identität? Also wo fühlst du dich dann so richtig als Österreicher? Wo sieht man das, dass man Österreicher ist? Gibt es ja nur zwei Antworten. Das ist beim Sport, beim Skifahren, beim Fußball.
Oder weit, weit weg, wenn man gefragt wird, von wo kommst du her?
Da ist schon gescheiter, man sagt das Europa. Und das Zweite ist die Wetterkarte im Fernsehen. Dass der Regen hier in Oberösterreich exakt an der bayerischen Grenze auf. Es ist einfach so. Ja. So eine Wetterkarte und Sport. Sonst gibt es keine nationale Identität. Und es gibt sowas wie...
Welche Identitäten gibt es dann für dich?
Also ich bin der Meinung, dass... Identität, die heute eine sehr multiple Geschichte ist, aber verwurzelt dies in einem Heimatgefühl. Ja? Und Heimatgefühl ist, wenn man wirklich seriös darüber nachdenkt, nicht identisch mit nationalem Territorium. Ja? Ich bin kein Kärntner, ich bin kein Tiroler und ich bin ein Wiener. Ja, ich kann ja nicht sagen, meine Solidarität setze ich privilegiert ein im Hinblick auf Menschen, die denselben Pass haben wie ich. Ich finde, Menschenrecht muss genügen als Anspruch. Ja, aber wenn man jetzt sagt, eine nationale Regierung muss auf die sogenannten eigenen Leute schauen, ja, die muss schauen, eine österreichische Regierung muss schauen, dass die Österreicher, ja, auch gegen alle Fremde und Ausländer und Asylwerber und Migranten, die eigenen Leute, ja, um die muss sich nationale Politik kümmern. Dann heißt das, dass man eigentlich die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte aufhebt. Und wer die Menschenrechte aufhebt, hebt sie auch in Hinblick auf sich selbst auf. Und das ist ja eigentlich die Erfahrung, die wir haben sollten vom Faschismus, der Nationalsozialismus. War die erfolgreichste Basisdemokratie in der Geschichte der Menschheit. Es hat nie ein System gegeben, in dem über 80% dem System zugestimmt haben und also auch der Entmenschheit des Systems unter der Voraussetzung, dass es das eigene Volk ist, das jetzt erhoben wird. Ja? Der Bruch der Menschenrechte, wo man geglaubt hat, wir brechen die Menschenrechte nur gegen andere, hat aber dazu geführt, dass sie auch für jeden Einzelnen auch nicht mehr gegolten haben. Und ich bin der Meinung, Heimat ist ein Menschenrecht, ich will das haben, hab das. Das kann sich auch in ganz einfachen Dingen, also in bestimmten Lichtverhältnissen, in Tonfällen, in sozialen Codes, die man an einem bestimmten Ort besser versteht als an einem anderen, ja, zeigen. Das ist zum Teil eine sehr emotionale oder gefühlsmäßige Sache. Aber gelten muss das Recht für alle, ja, das Menschenrecht. Menschenrecht muss genügen, dazu braucht man keine nationale Identität.
Also dieses Plädoyer, dass sozusagen unser unsere nationalstaatliche Anhängigkeit oder das, was viele Menschen empfinden, das ist jetzt nur meine Heimat, wenn es eine Grenze rundherum hat und ich den Pass von diesem Land habe, sollte aufhören, glaubst du?
Wir brauchen ja nur, bleiben wir bei Österreich als Beispiel. Meine Großelterngeneration hat in einer Lebenszeit, wirklich in einer Lebenszeit, 5 verschiedene Österreichs erlebt. Zuerst das Österreich der K&K Habsburger Monarchie, dann die Erste Republik, dann den Ständestaat, dann Österreich als Ostmark des Dritten Reiches und dann die Zweite Republik. Das waren lauter verschiedene Österreichs, auch mit verschiedenen Grenzen und verschiedenen politischen Systemen. Diese Generation hat gewusst, das ist ein totaler Blödsinn mit der nationalen Identität. Ja, leider ist diese Generation tot. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und erinnere daran, dass die Gründergeneration der Europäischen Union in einer Lebenszeit 3 verheerende, blutige, brutale, menschenverbrecherische Kriege erlebt haben. In einer Lebenszeit, den Deutsch-Französischen Krieg, den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und zwischen den zwei Weltkriegen Bürgerkriege und Massenelend und Misere. Diese Generation hat gewusst, das muss aufhören. Ja, wir müssen das hinter uns lassen. Das waren ja lauter nationalistische Kriege, revanchistische, nationalistische Kriege im Kampf um Territorium, Bodenschätze, politische Einflusssphären und so weiter, sogenannte nationale Interessen. Die Generation, die 3 Kriege erlebt hat, hat gesagt, wir bauen jetzt ein Europa auf, das ein Friedensprojekt ist. Die Voraussetzung ist die Überwindung des Nationalismus. So, wie sagen wir, 70 Jahre später haben wir jetzt Wähler, die haben nie einen Krieg erlebt, ja, sind sogar der Meinung zu einem großen Teil, also wenn wir jetzt wirklich die Nationalisten in Österreich anschauen, in der Ukraine, die Menschen sollen sich ergeben, damit er Ruhe ist, ja, haben nie einen Krieg erlebt. Und auf einmal beginnen sie wieder von vorn mit diesem Traum von der nationalen Souveränität, wo es nur darum geht, das eigene Volk, von dem sie auch selbst bestimmen wollen, wer dazugehört, ja, also möglichst gut zu bedienen. Und das ist das Problem.
Wie kann man die wachrütteln?
Nein, man muss einfach an die historischen Erfahrungen der Menschen erinnern, die halt auch leider jetzt tot sind oder aussterben. Aber man muss das immer wieder in Erinnerung rufen, worum es ging. Ja? Und ich fürchte, dass das kommende Jahr, das Europawahljahr 24, ein Kreuzungspunkt in der europäischen Geschichte wird. Da wird sich sehr viel entscheiden.
Was wird sich entscheiden?
Wenn wir zum Beispiel das ernst nehmen, was im Moment, also jetzt auch durch Erhebungen europaweit bekannt wird, es werden die Nationalisten in einem Ausmaß ins Europäische Parlament einziehen, wie es noch nie der Fall war, seitdem es ein europäisches Parlament gibt.
Die Gefahr ist, dass sie die Mehrheit bilden können.
Dann. Und unter Umständen können sie die Mehrheit bilden, aber man darf auch eines nicht vergessen, das Europäische Parlament ist ein Parlament, in das ein gutes, bis jetzt auch schon, ein gutes Drittel der Abgeordneten hineingeschickt wird, um es zu zerstören. Ja? Wenn die jetzt besonders stark werden und konsequente Obstruktionspolitik machen, man muss sich ja nur anschauen, das kann steht jedem frei. Ich kann jedem den Link schicken, da kann man sich zuschicken lassen, Mails, das Abstimmverhalten der europäischen Abgeordneten. Wer hat bei welcher Frage wie gestimmt? Ja? Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel nur die Abgeordneten der FPÖ im Europäischen Parlament, die stimmen gegen alles, was eigentlich gut für die Menschen wäre. Systematisch. Mir hat einer im Vertrauen gesagt, im Grunde sind wir schon auch dafür, zum Beispiel mehr Konsumentenschutz, wo die Freiheitlichen dagegen stehen und so weiter. Ja. Aber wir wollen nicht beteiligt sein an der Entwicklung europäischer Gesetze. Wir stimmen grundsätzlich gegen alles. Ja, so. Die werden so stark ins Parlament, am Stand der Dinge jetzt, die werden so stark wie nie zuvor ins Parlament einziehen, die Nationalisten. Und wenn die Europäische Volksvertretung, also die Vertretung für ein gemeinsames rechtsstaatliches Europa, invadiert wird von Nationalisten, das ist eine brennende Lunte. Und da sehe ich ein Problem kommen. Und ich bin sehr gespannt, ob die sogenannten proeuropäischen oder staatstragenden Parteien dann den Mut haben werden, von ihren blöden Phrasen Abkehr zu leisten. Ja, man darf nicht vergessen, bei der letzten Europawahl, ich weiß nicht, die ÖVP, die SPÖ, die haben ja alle plakatiert für eine starke österreichische Stimme in Europa. Darum ging's nie. Ja, aber das waren die Slogans. Ja. Und
was wäre denn deine Empfehlung, wenn jetzt ein junger Mensch, der halt halbwegs politisch interessiert ist und sich denkt, okay, ich möchte schon wählen gehen. Also das ist ja, wie gesagt, gar keine Voraussetzung, leider nur 50% Wahlbeteiligung. Wenn sich der sagt, okay, aber ich kenne mich ja gar nicht aus. Was wäre so ein kleiner, kurzer Leitfaden, den du ihm mitgeben würdest?
Ja, das Erste, was man begreifen muss, wenn man sein Wahlrecht auch im Hinblick auf die EU in Anspruch nimmt, was man sollte. Das Erste, was man begreifen muss, die EU als erratischen Block gibt es nicht. Die Europäische Union ist ein politisches Gebilde sui generis, also ohne Vorbild in der Geschichte, ja, das aus mehreren Institutionen besteht, die historisch jeweils gegründet sind und gewachsen sind, aus jeweils auch historischen Gründen und politischen Kompromissen der Mitgliedstaaten. Diese verschiedenen Institutionen sind zum Teil in Widerspruch zueinander. Ja? Also man kann nicht sagen, die EU, wer soll das sein? Wenn der Nehammer sagt, die EU funktioniert nicht, dann würde ich Ihnen jetzt gerne fragen, wen meinen Sie eigentlich? Meinen Sie die Kommission? Meinen Sie das Parlament? Meinen Sie sich selbst, weil Sie haben Sitz und Stimme im Europäischen Rat? Ja? Oder meinen Sie den Europäischen Gerichtshof? Oder meinen Sie die Eurostat? Oder welche Institutionen, die sind halt zum Teil ja auch in Widerspruch zueinander. Kommission und Rat sind antithetische Institutionen. Die Kommission soll Gemeinschaftspolitik machen, der Rat verteidigt nationale Interessen gegen Gemeinschaftspolitik. Die zwei Gebäude, du weißt das, sind ja auf der Rue de Loire in Brüssel, stehen die einander gegenüber. Ist auch architektonisch übrigens interessant. Dieser geschwungene Berlaymont-Bau von der Europäischen Kommission mit wahnsinnig viel Glas und Stahl und diese geschwungene Kurve, das hat irgendwas Tänzerisches und Transparentes und gegenüber Justus Lipsius Gebäude des Europäischen Rats. Das schaut aus wie eine Trutzburg mit hochgezogener Brücke. Ja? Also dort verbarrikadieren sich die Nationen und wehren sich gegen die freche Kommission. Man müsse es allererstes einmal klar machen. Auch jetzt in der Wahlbewegung für die Europawahl im kommenden Jahr. Schaut euch einmal das System an. Es gibt verschiedene Institutionen, die stehen in Widerspruch zueinander. Was unterstützt du und was nicht? Was findest du unvernünftig? Zum Beispiel, ich finde unvernünftig, dass eine Richtlinie, die von der Kommission kommt, im Parlament abgestimmt wird, nicht automatisch Gesetz ist, sondern erst wieder zum Rat muss und da wird geschaut, ob die Staatschefs zustimmen. Ich bin der Meinung, in einer Demokratie muss eine parlamentarische Mehrheit genügen, um ein Gesetz zu beschließen. Ja? Die meisten Menschen wissen das alles nicht. Ja? Schaut euch das System an. So. Und dann macht eure Wahlentscheidung davon abhängig, wenn ihr zu einer Europawahl geht, wer wirklich für ein gemeinsames Europa im Sinne der Idee gegen die Widersprüche von euren Seiten eintritt. Wenn du Nationalist bist, dann wirst du halt nationalistisch, okay. Ja? Aber wenn du nationalistisch wählst, weil du ein Trottel bist, der sich nicht informiert hat, dann akzeptiere ich das nicht. Er soll zumindest wissen, um was es geht. Andererseits wissen wir ja auch, dass selbst bei nationalen Wahlen die Mehrheit der Bürger, die wahlberechtigt sind, das System nicht durchschauen. Sie wissen nicht wirklich, wie ein Gesetz zustande kommt. Sie wissen nicht wirklich, sie glauben, Demokratie ist Mehrheit entscheidet. Das ist alles ein Unsinn. Ja? Also man müsste sich auch mit Demokratietheorie beschäftigen. Aber im Hinblick auf EU wäre es essentiell, dass endlich einmal begriffen wird, wie dieses System funktioniert. Was gibt es für Institutionen? Was bewirke ich mit meiner Wahlentscheidung? Ja. Und was will ich überhaupt, ja, von einem gemeinsamen Europa? Und will ich wirklich einen souveränen Nationalstaat in der Größe Österreichs, der dann den großen globalen Krisen ausgesetzt ist, hilflos und schwach? Oder will ich nicht lieber ein geeintes Europa, das darin bestehen kann? Ja?
Das einen Schutzschild hat. Nicht nur einen Raketenschutzschild, sondern ein Schutzschild für viele Dinge.
Ja, man muss die europäische Demokratie entwickeln, aber man muss auch die Demokratie wehrhaft machen. Ja? Es gibt keine gemeinsame, weil ja auch die Nationalstaaten...
Wärst du für eine gemeinsame Verteidigungsunion?
Natürlich. Aber Demokratie muss sich wehren können. Ja? Wir brauchen eine gemeinsame Verteidigungspolitik. So wie wir eine gemeinsame Finanzpolitik brauchen. Es ist ja ein Unsinn, wenn man hat eine gemeinsame Währung und keine gemeinsame Finanzpolitik. Das Ganze nennt sich dann Eurokrise. Ja?
Und bist du auch, weil eben dein zweiter Roman Die Erweiterung heißt, bist du auch für weitere große Erweiterungen, eben Ukraine, Türkei, dass auch solche Länder, wenn sie beweisen, wir machen das, was die EU eigentlich von allen verlangt, wir machen da mit, dass sie reinkommen könnten und dass wir
also immer größer werden? Also im Moment bin ich mehr für die Vertiefung als für die Erweiterung.
Warum?
Na, weil das System nicht funktioniert und es wird noch unfunktionaler, wenn noch weitere Länder dazukommen. Man hat schon bei der letzten großen Erweiterung gesehen, dass die Länder, die aufgenommen wurden, dass denen überhaupt nicht gesagt wurde, worum es geht. Ich meine, Länder wie Polen oder Rumänien haben geglaubt, Brüssel ist ein Bankomat, da fährt man hin und hebt Geld ab und daheim zelebriert man Nationalismus. Ja?
Ungarn glaubt es noch immer.
Und Ungarn glaubt es noch immer, ja. Und also ich finde, bevor es zu weiteren Aufnahmen kommt, muss klar sein, die Europäische Union ist ein nachnationales Projekt, macht etwas Unerhörtes und Revolutionäres in der Geschichte, nämlich den Aufbau der ersten nachnationalen Demokratie, weil es geht schon um ein demokratisches Europa, das nicht heißt ein zentralistisches Europa, wie ihm unterstellt wird. Ja, kein Mensch stellt sich Europa vor als Zentralstaat mit Brüssel als Hauptstadt. Ja. Da gibt es viele Theorien, wie man das machen kann, Europa der Regionen und so weiter, wie es übrigens im Lissabon-Vertrag ja auch festgeschrieben ist. Wenn das klar ist, wir bauen eine nachnationale Demokratie auf, dann kann man mit Ländern verhandeln und sagen, wollt ihr da mitmachen? Aber zum Beispiel Ukraine. Ukraine war vor dem Krieg ein Staat in Konstruktion. Durch den Krieg wurde er zu einer Nation in Konstruktion. Jetzt werden die Heldensagen geschrieben, die dann an wirklich glühenden ukrainischen Nationalismus begründen werden. Und genau dann, ich meine, ich bin absolut dafür, dass wenn ein Land überfallen wird, dass es sich wehrt. Und ich bin dafür, dass man ihm hilft. Aber das zu verbinden, jetzt im Fall der Ukraine, mit der Aussicht auf einen raschen EU-Beitritt, finde ich katastrophal. Wir holen uns dann einen riesigen nationalistischen Block in die EU hinein. Türkei ist dasselbe. Also wenn die Türkei mit ihrem Nationalismus in die EU eintritt, dann ist das Projekt kaputt. Ja. Und man kann mit solchen Ländern, finde ich, einmal bilaterale Verträge schließen, so wie es mit der Schweiz ja auch sehr gut funktioniert.
Vertiefte Partnerschaft.
Und vertiefte Partnerschaft. Aber zunächst einmal muss Europa sich selbst reorganisieren. Und zwar auf eine Weise, die dem Anspruch der Gründungsidee gerecht wird, nämlich dem Aufbau einer nachnationalen Demokratie, nachdem der Nationalismus seine Chance gehabt hat und gezeigt hat, welche Verbrechen er begehen kann.
Danke, Robert, fürs Gespräch. Dankeschön.
Ja, es gibt noch so viel.
Es gibt noch so viel, ja. Aber ich glaube, das, was gesagt worden ist, das gilt es auch einmal gründlich darüber nachzudenken. Danke, Robert, danke. Europapolitik. Wer hat die Macht in der EU?